Matthäus 5, wir haben am Vormittag gehört, wir befinden uns in einem Reich mit ganz hohen Moralvorstellungen, mit ganz hohen Prinzipien und Umgangsformen, aber gleichzeitig mit einer ganz niedrigen Eingangsschwelle. Und aus unserem Erfahrungsbereich und Umfeld wissen wir, dass diese Schwelle, hineinzugehen ins Reich Gottes, trotzdem so schwer ist für Menschen. Anzuerkennen, ich habe diesen Gott nichts zu bringen. Obwohl diese Schwelle hinein ins Reich Gottes so niedrig ist, fällt es trotzdem Menschen schwer zu sagen, ich bin arm im Geist. Ich möchte euch ermutigen, diese Prinzipien von heute Vormittag mitzunehmen in eure Familie, in eure Gemeinden, dass eure Gemeinde geprägt ist von dass du selbst diese Prägung mitbringst in deiner Gemeinde, dass du jemand bist, der einen realistischen Selbstblick hat, der sich selbst so sieht, wie Gott ihn sieht, der die Bibel zu sich selbst liest. Also die Bibel liest nicht in erster Linie für andere, sondern in erster Linie an sich selbst arbeitet. Und das wird auch die Botschaft vom dritten Vortrag sein, dann erst bereit ist und in der Lage ist, anderen zu helfen. Am Beginn von Matthäus 7 haben wir das, mit Splitter und mit Balken. Der Jesus sagt, wir sind mit dieser Herzenshaltung, wenn wir traurig über uns selbst sind und dürsten und hungern nach der Gerechtigkeit, dass wir die Gerechtigkeit in unserem Leben umsetzen, dann sind wir zu beglückwünschen und wir haben eine tiefe Freude in unserem Herzen, weil dieser Durst gestillt werden wird. Ich habe viele Jahre diese Verse nur in eine Richtung gelesen. Und ich glaube, dass das die erste Auslegung ist. Es gibt oft bei Bibelstellen verschiedene Auslegungsebenen. Und die erste Auslegungsebene ist meistens die naheliegendste. Menschen, die sich dann noch sehnen nach Gerechtigkeit, die in einer Ungerechtigkeit leben, die sehnen sich nach Gerechtigkeit. Das ist die erste Auslegungsebene. Aber es gibt eben die zweite Auslegungsebene, dass ich mich dann noch sehe, dass auch wenn andere Menschen ungerecht sind, ich selbst möchte gerecht handeln. Und nur ein fiktives Beispiel aus der Ehe zwischen Carola und mir, ist wirklich fiktiv und deswegen auch komplett sinnlos, aber es illustriert sehr gut. Es würde mir nicht gelingen, meiner Frau beizubringen, ob sie ihre Zahnbürste in den Becher hineinsteckt oder einfach daneben hinlegt. Ihr könnt mir wirklich 16 Jahre den Mund fusselig reden über diese Ungerechtigkeit, dass sie die Zahnbürste nicht einfach nur da reinstecken könnte. Und ich könnte 16 Jahre dann noch trachten, nach dieser Gerechtigkeit, dass sie das endlich richtig macht. Oder ich beginne zu beten und zu sagen, Herr, ich sehe mich noch in der Gerechtigkeit, selber richtig darauf zu reagieren. Arbeite doch an meinem eigenen Herz, anstatt dass ich immer dafür bete, verändere doch meine Frau, dass sie endlich ihre Zahnbürste richtig da reinsteckt. Und wenn ich auf einmal bete für mein eigenes Herz, wird die Antwort sein, Samuel, dieses Gebet werde ich erhören. Du wirst getröstet werden. Und es ist nur ein kleines Beispiel, wo ich merke, ein Segen liegt darin, wenn ich selber dann auch mich sehe, in ungerechten Situationen selber richtig zu reagieren. Aber jetzt aus dieser Basis heraus, die ich illustriert habe, am Vormittag wollen wir uns 5b, den zweiten Teil von Kapitel 5, zuwenden. Ab Vers 17 heißt es, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Vers 19, wer nun irgendeins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Und eine ganz tolle Verheißung, wer irgendsie aber tut und lehrt, diese wird groß sein im Reich Gottes. Ich weiß, wir sind bescheidene Menschen, wir sagen immer, nein, wir haben keinen Ehrenplatz im Reich Gottes. Aber der Jesus verspricht dir, du wirst groß heißen im Reich Gottes, wenn du aufrichtig motiviert bist, die Prinzipien oder die Gebote des Reiches Gottes in deinem Leben umzusetzen und wenn du motiviert bist, andere dabei zu helfen, sie in ihrem Leben umzusetzen. Und der Jesus geht sogar so weit in 5,20, dass er sagt, eure Gerechtigkeit muss die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten bei weitem übersteigen, sonst könnt ihr gar nicht ins Reich Gottes eingehen. Und in diesen nächsten Versen, im zweiten Teil von Kapitel 5, tauscht der Herr Jesus das Regelwerk der Pharisäer, das die Menschen in der damaligen Zeit gewöhnt waren, in Judäa, ein gegen ein nach oben offenes Ideal. Also das absolute Gegenteil, und an das habe ich denken müssen, wo du vorher erzählt hast von den Zeugen Jehova. Bis heute sehnen sie Menschen, auch gottesfürchtige Menschen danach, auch in unseren Gemeinden wiedergeborene Menschen, nach einem Regelwerk. Wir sehnen uns danach nach leichte Antworten auf schwierige Fragen. Einfach die Antwort, ja, wenn ich die Regel befolge und vielleicht nur Zusatzregel, dann kann ich den Willen Gottes erfüllen. Aber der Jesus in der Bergpredigt tauscht das Regelwerk der Pharisäer aus gegen ein nach oben offenes Ideal, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und der Jesus führt in den nächsten Versen hin zu dem Grundproblem des Menschen. Im ersten Abschnitt von 5,21 bis 5,26 geht es um das Thema Mord, aber er bleibt nicht beim Thema Mord. Er führt hin zu dem Grundproblem, das wir Menschen in unserem Herzen haben. Der Jesus macht es so interessant in der Bergpredigt, er stellt zwei Dinge gegenüber. Das Herz des Menschen, wie wir Menschen sind, unser Grundproblem, und das Herzen von Gott, der Grundwesenszug von Gott, der hinter diesem Gebot steht, warum Gott uns dieses Gebot gibt. Lesen wir gemeinsam die Verse 21 bis 26. Wir werden natürlich nicht das ganze Kapitel 5 schaffen, aber die Idee dahinter möchte ich euch vermitteln. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka oder Dummkopf, wird dem Synedrium oder dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr oder du Verrückter, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht mehr von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Also der Jesus zitiert eines der 10 Gebote aus 2. Mose 21 und sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden, nicht jemanden bewusst ermorden. Ich aber sage euch, der Jesus stellt sich dadurch auf die gleiche Ebene mit dem Gesetzgeber. Es würde bedeuten, ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden, ich aber sage euch, wenn ich als Österreicher zu euch sage, ihr habt gehört, dass in Österreich im Ortsgebiet Tempo 50 vorgeschrieben ist, ich aber sage euch, es ist überhaupt kein Problem, bis 70, 75 km/h wird es in Österreich kein Problem haben. Ab 75 wird es vielleicht ein bisschen ungemütlich. Dann würde ich mir auf die gleiche Ebene stellen wie der Gesetzgeber in Österreich. Und der Jesus stellt sich als gläubiger, gottesfürchtiger Jude vor den Juden hin und sagt über die 10 Gebote, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Der Herr Jesus spricht mit der Autorität des alttestamentlichen Gesetzgebers. Und gleichzeitig, dadurch, wie er argumentiert, wird er klar, er ist letztendlich das Mastermind des jüdischen Gesetzes. Er selbst ist der Gesetzgeber. Und er führt jetzt vom äußeren Halten der Gebote hinein in ein inneres Halten in unsere Herzen. Und wir bemerken recht schnell, das ist eigentlich viel schwieriger. Ein inneres Halten von den Geboten ist viel schwieriger wie ein äußeres, von außen sichtbar, beobachtbares Halten der Gebote. Wir merken auch, dieses innere Halten der Gebote ist letztendlich die wahre Gerechtigkeit, nach der wir uns sehnen. In diesem neuen Königreich, das ist nur ein symbolisches Bild, das ich da aufgemalt habe mit diesen Häusern auf diesem Hügel ganz am Anfang, aber in diesem neuen Königreich reicht es nicht aus, einfach nur so nebeneinander zu wohnen und sich nicht den Schädel einzuschlagen. Wenn man an den Himmel denkt und einen Wunsch und eine Sehnsucht hat an den Himmel, an diese wahre Nachbarschaft, die wir als Geschwister die Ewigkeit gemeinsam verbringen, dann wird uns ganz schnell klar, einfach nicht zu morden, ist zu wenig. Der Jesus will in diesem neuen Reich ein viel tieferes, besseres Miteinander und einfach nur zu sagen, du sollst nicht töten oder du sollst deinen Nächsten nicht ermorden, das wäre einfach viel zu wenig. Der Herr Jesus sagt, wenn du deinen Bruder beschimpfst und du schlecht über deinen Bruder redest, dann ist es für ihn als Mastermind, als Gesetzgeber, das Gleiche, wie wenn du ihn ermordest. Ich habe 2012 das TMG gemacht in Salzburg und mein Mentor war der Christoph Hochmuth. Und der Christoph hat mir am Beginn von diesem Jahr gefragt, Samuel, gibt es ein Thema, an dem du charakterlich arbeiten willst? Gibt es etwas, für das wir dieses Jahr beten und wo ich dich unterstützen kann? Und ich glaube, ich war nicht vorbereitet auf die Frage, aber ich habe durch Gottes Hilfe relativ spontan was sehr Gutes gesagt. Ich habe gesagt, Christoph, ich habe ein großes Problem in meinem Leben. Ich und meine Frau, aber vor allem ich, bin gefährdet, dass ich schlecht über andere Leute in der Gemeinde rede. Kritisch, verurteilend, wir reden sehr viel über Geschwister, über die Ältesten und so weiter. Und meistens ist es nicht zur Ehre dieser Menschen und zur Ehre des Herrn. Und der Christoph hat ganz was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Samuel, hat mich ermutigt, gesagt, das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass du dieses Thema in Angriff nehmen willst, weil deine Tochter ist 7, 8 Monate alt, die Matthäa, die da jetzt sitzt mit 14 Jahren oder gesessen ist am Vormittag. Jetzt bekommt sie noch nicht mit, wie du über Geschwister redest. Aber die Art und Weise, wie du mit deiner Frau über die Geschwister redest, wird ganz prägend sein über ihr Bild von der Gemeinde. Sie, wie ihr zu Hause über die Gemeinde redet, diese Meinung von Gemeinde wird sie als Jugendliche oder als Teenager von euch übernehmen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, ernsthaft dies in Angriff zu nehmen, wie du über andere Menschen, über andere Christen redest. Für den hohen Anspruch vom König ist es wie Mord, wenn du dich ärgerst und zornig bist über Geschwister. Ein zorniger Gedanke über einen Bruder, der schon wieder einen Termin abgesagt hat, oder ein verurteilender, verächtlicher Gedanke über jemanden, der schon wieder nicht im Hauskreis ist, ist für ihn wie Mord, der letztendlich zu einem Mord hinführen würde, von der Reihenfolge des Vergehens. Mord ist letztendlich nur das letzte Symptom von dem Grundproblem, das wir in unserem Herzen haben. Und diese Grundsätze des Königs in der Bergpredigt führen ihm weg vom äußeren Symptom. Das ist ja nur ein Symptom, wenn ein Mensch irgendwann einen Hammer nimmt und einem anderen so fest auf den Kopf hat, dass der tot umfällt. Führen weg vom Symptom zu dem Grundübel, zum Grundproblem meines Herzens, zur Wurzel meines Herzens. Und die Wurzel meines Herzens ist, dass in mir drinnen ein tiefer Hass auf andere Menschen schlummert. Und das merke ich jeden Tag, vielleicht ist es übertrieben, aber jeden zweiten, jeden dritten Tag spätestens wenn ich regelmäßig mit dem Auto fahre, merke ich, dass in mir ein Hass auf andere Menschen schlummert. Ich fahre da, kann man sogar Predigten horchen beim Autofahren, und irgendjemand nimmt mir den Vorrang und die schlimmsten Schimpfwörter sprudeln auf einmal aus mir heraus. Und ich merke, in mir drinnen gibt es einen Hass auf andere Menschen, der einfach von meinem grundsätzlichen menschlichen Naturell da ist. Und der Jesus macht klar, für ihn ist es die gleiche Sünde, wie wenn ich diese Wörter oder diesen Hass mit meinem Auto umsetzen würde, wenn ich dem wirklich irgendwas Böses tun würde, weil ich es in meine Gedanken und in meine Worte ausspreche. Und gleichzeitig stellt die Bergpredigt dar, so bist du, und gleichzeitig das Wesen von so ist Gott. Und in diesen Versen sehen wir die Antwort auf diesen Hass auf Menschen, der in uns drinnen schlummert. Vers 24, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Das Herz unseres Gottes ist ein Herz der Versöhnung. Unser Gott ist ein Gott der Versöhnung, der sich aufrichtig danach sehnt, dass wir unsere unversöhnten Beziehungen in der Gemeinde in Angriff nehmen und aktiv versuchen, eine Versöhnung in der Gemeinde mit unseren Geschwistern zu ermöglichen, sofern es möglich ist von unserer Seite. Es soll etwas Schnelles sein, dieses Geh zuvor hin soll etwas Schnelles sein, nicht wochenlang, monatelang auf die lange Bank geschoben. Und es ist eine echte, ernste, schwierige Frage an mich selbst: Lebe ich in einer tiefen Versöhnung mit meinen Geschwistern in der Gemeinde? Ich kenne das von jungen Geschwistern, die sie bekehren, oder ältere Geschwister, die sie bekehren, die in dieser ersten Liebe, in der Begeisterung leben und mit einer gewissen Naivität in die Gemeinde hineinkommen und glauben, in der Gemeinde leben die Christen in einem tiefen, versöhnten, freundschaftlichen Miteinander, wie es dem Evangelium entsprechen würde. Und über die Jahre kommen sie drauf, dass es in den Gemeinden Spannungen gibt, Enttäuschungen gibt, Risse gibt, Vorurteile gibt, Gruppenbildungen, Clans, richtige Clans entstehen teilweise. Und Christen, diese motivierten jungen Christen, passen sie über die Jahre diesen Umgangsformen an. Ein Nachteil von Großfamilien in Gemeinden ist, es gibt sehr viele Vorteile, viele Kinder, Verwandtschaftsverhältnisse, man hat die Oma in der Gemeinde fürs auf die Kinder aufpassen und so weiter. Ich hätte selber gerne meine Mutter und meine Schwiegermutter in der Gemeinde. Aber ein Nachteil ist durch so Großfamilien, dass unser natürlicher Instinkt immer ist, dass wir in erster Linie unserer Familie gegenüber solidarisch sind. Mein erster Impuls ist, oder der Impuls von meiner Frau ist nur stärker, sie möchte ihre Kinder verteidigen. Und umso größer die Großfamilie ist, ist der erste Impuls, wenn irgendeinem unserer Kinder Ungerechtigkeit passiert, wir als Familie rücken zusammen. Und wir als Familie schauen auf unser Recht. Und das habe ich in verschiedenen Gemeinden schon beobachtet, dass manchmal eine Großfamilie unbewusst, kritisch oder verurteilend einer anderen Großfamilie gegenüber ist, weil irgendwann einmal in der Vergangenheit eine Ungerechtigkeit passiert ist. Irgendjemand war jemand anderen gegenüber ungerecht, das wird oft gar nicht eingebildet sein, da wird wirklich was passiert sein. Und so entstehen in den Gemeinden irgendwie Mauern oder Risse oder Distanzen. Und der Jesus ermutigt uns und sagt, wir sollen hineilen und uns mit unserem Bruder versöhnen. Hebräer 12, 14 sagt, wir sollen im Frieden nachjagen, mit allen. Und wir sollen darauf achten, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Die Gefahr ist, dass eine bewusste oder unbewusste Bitterkeit in unseren Familien, in unseren Gemeinden entsteht. Und der Jesus sagt, letztendlich ist eine Nichtversöhnung in der in der Art der Sünde gleich wie das letzte Symptom, dass ich jemanden den Kopf einschlage und umbringe. Jesus sagt, sein Anspruch in seinem Reich ist so hoch, dass er möchte, dass du das erste Grundübel schon in Angriff nimmst und auf deinen Bruder zugehst und die Versöhnung aktiv suchst. Und letztendlich sind wir erst im ersten Mini-Abschnitt von Matthäus 5b und wir merken, wir brauchen schon wieder Matthäus 5a. Der Vater im Himmel ist so vollkommen in diesem Herzenswesenszug, ein Gott der Versöhnung, dass ich merke, ich muss schon wieder in meinem Streben, ich möchte auch Versöhnung, aber es gelingt mir nicht, zu Matthäus 5,3 zurückkehren. Dass ich zum Vater komme und sage, Vater, ich bin arm im Geist. Es fällt mir so schwer, diese Versöhnung so zu suchen, wie du ein Gott der Versöhnung bist. Und dann tue ich Buße, aber ich fange wieder an, nach dem vollkommenen Wesenszug des Vaters zu streben, ein Gott der Versöhnung, und ich möchte mich aufmachen und der Versöhnung nachjagen und dem Frieden nachjagen und auf die Geschwister zuzugehen. Ein wichtiger Aspekt, der dabei aus meiner Sicht eine Rolle spielt, bei diesem Hineilen, der Herr Jesus wird eines Tages wiederkommen und der Herr Jesus, es gibt eine Sache, die du in der Ewigkeit nicht mehr machen kannst. Und wir werden in der Ewigkeit eine versöhnte Beziehung und versöhnte Beziehungen miteinander haben. Aber jetzt sie zu versöhnen, ist nur möglich, bevor der Herr Jesus wiederkommen wird. Und darum ist es wichtig, das jetzt zu tun, hinzueilen und dem Frieden nachzujagen. Ich kenne zwei Missionare und Männer Gottes, die sich aus inhaltlichen Gründen voneinander getrennt haben und getrennt eine Gemeindearbeit machen. Aus inhaltlichen Gründen. Und ich kann den, der weggegangen ist, inhaltlich total nachvollziehen, warum er weggegangen ist. Ich hätte es wahrscheinlich an seiner Stelle genauso getan und habe ihn sogar unterstützt und regelmäßig auch besucht. Nach einigen Jahren hat er mir erzählt, dass er an einer Ampelkreuzung in dieser Stadt, wo sie gemeinsam Gemeindebau machen, jeder seine Gemeindearbeit, hat an einer Ampelkreuzung den anderen Missionar im Auto gesehen, der ist ihm gerade entgegengekommen, und sie haben sie so angeschaut und so aus den Augenwinkeln haben sie sich nur zugewunken. Und er erzählt mir das und ich so schaue ihm so an und sage, willst du mir gerade erzählen, dass du in all den Jahren noch nicht einmal mit ihm getroffen hast und darüber gesprochen habt und zumindest eine Tasse Kaffee gemeinsam getrunken habt? Und er hat gesagt, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Und ich habe gesagt, ich verstehe das inhaltlich total, dass du dich getrennt hast und was Neues begonnen hast, aber der Jesus wird bald wiederkommen. Bitte eile hin und erkläre ihm deine Motive und er wird vieles davon nicht verstehen, aber schaut, dass ihr ein versöhntes, zumindest nebeneinander her in eurer gemeinsamen Stadt habt. Und mittlerweile habe ich schon von verschiedenen Leuten erfahren, die haben sich schon getroffen und es gibt wieder eine Form von nebeneinander oder miteinander. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben will. Also, wir wollen die Aspekte des Reiches Gottes, von diesem König, der uns da vorstellt, in unser kleines eigenes Reich hineinnehmen. Ich habe schon erzählt, ich habe 5 Kinder, wir haben 210 Quadratmeter Wohnfläche, 8000 Quadratmeter Grund. Es ist unser kleines Königreich. Aber ich will die Prinzipien des Königreiches von meinem Jesus in my home and my, is my castle mit hineinnehmen. Und eines dieser Grundprinzipien ist Versöhnung. Ich will meinen Kindern vorleben, wir versöhnen uns. Und es gibt ganz oft Aspekte oder Vorfälle, wo ein Kind gar nicht bemerkt, dass er dem anderen wehtan hat. Angerempelt, schief angeschaut, irgendwelche Kleinigkeiten bei Kindern. Aber der andere weint oder der andere fühlt sich verletzt und unser Motto ist, wir wollen eine Versöhnung. Und auch wenn der eine sagt, ich habe gar nichts getan, wir versöhnen uns trotzdem. Und das ist ein Geist oder ein Prinzip des Neuen Testaments vom Herrn Jesus, dieser Grundprinzip unseres Familienlebens ist, wir wollen eine Versöhnung miteinander. Und ich wünsche euch das von Herzen, dass euch das ebenfalls in euren Familien und euren Gemeinden gelingt. Wir schauen uns noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, den nächsten Block an, ab Vers 27. In Summe sind es einige Blöcke, ich hätte jetzt einmal gesagt 6 oder 7, die Feindesliebe, ab Vers 43 ist der letzte Block. Aber wir schauen uns jetzt den zweiten Block aus 27 bis 30. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und nun, wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Der Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Also sozusagen, man könnte ganz vereinfacht sagen, es reicht in unseren Ehen, wenn wir sie einfach bis zum Lebensende, bis zum Lebensabend nicht voneinander scheiden lassen. So wie es reicht, sie nicht gegenseitig in der Ehe sich den Köpfe einzuschlagen, reicht es, wir bleiben bis zum Schluss zurück. Also von außen beobachtbar. Jeder von außen kann sagen, ah, die sind immer nur verheiratet. Und jetzt sind sie schon 87 und haben schon die diamantene Hochzeit und sie sind immer nur verheiratet. Das wird doch aus Gottes Sicht reichen. Aber der Jesus sagt, ich aber sage euch. Also er bringt wieder das Gebot Gottes von einem äußerlich sichtbar beobachtbaren Zustand zu dem Grundwesen unseres Herzens und dem Grundwesen Gottes, der gegenübersteht. Und das Grundwesen von unserem Herzen ist, wir neigen dazu, dass wir untreu sind. Dass wir in unserem Herzen unserem Partner untreu sind. Und das der Hauptwesenszug Gottes ist, er ist treu. Gott möchte, in der Folie ein bisschen hinten, ich habe keine Folie mehr, Gott möchte seine Treue, sein Hauptwesenszug den Menschen sichtbar machen. Und besonders in dieser Gesellschaft, wo die Menschen Gott nicht mehr kennen, wo die Menschen Gottes Wort nicht mehr kennen, können wir mit unseren Ehen und mit unseren Familien Gottes Treue repräsentieren und vorleben. Wenn ich mit Freunden rede, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, merke ich, dass auf der einen Seite unsere Art, wie wir Ehe und Familie leben, belächeln. Für sie ist es irgendwie ein Leben lang treu sein, altmodisch, katholisch, Erfindung der katholischen Kirche, um die Frau an den Mann zu binden und so weiter. Doch letztendlich, wenn ich über ihre Beziehungen rede und ihre bisherigen Beziehungen, merke ich, es gibt eine Grundangst im Leben meiner Freunde, was ihre Beziehung betrifft. Und die Grundangst, die da dahinter mitschwebt, ist, wird mein Partner mir treu bleiben? Weil sie selbst schon 4, 5, 6 Lebenspartner vorher gehabt haben und ihr aktueller Partner hat vor ihnen auch schon mehrere andere Partner gehabt. Und auf der einen Seite haben viele Freunde so ein Selbstbewusstsein, also ein ungesundes, übertriebenes Selbstbewusstsein. Sie sagen, aber mir wird er jetzt treu bleiben. Ich bin zwar schon der 8. Partner oder der 10., aber bei mir wird er den Rest des Lebens bleiben, obwohl das eigentlich gar nicht logisch ist. Aber hinter diesem Selbstbewusstsein schlummert die Angst, was ist, wenn er mir wieder nicht treu bleiben wird oder ich ihm gar nicht treu bleiben kann. Und ich erzähle den Freunden von einem Dreieck, dem Geheimnis meiner Ehe mit der Carola. Das Geheimnis der Ehe von der Carola und mir ist, dass unsere Ehe aus einem Dreieck besteht. Das Dreieck besteht aus der Carola, aus mir und aus dem Herrn Jesus. Jetzt, wer bin ich vielleicht der Mann, der es wert ist, dass die Carola mir treu bleibt? Weil ich halbwegs gesund bin, arbeiten gehe, kein Alkoholproblem habe, am Abend heimkommen oder am Nachmittag heimkommen, es mit meinen Freizeitaktivitäten nicht übertreibe und so weiter. Jetzt kommt man sagen, jetzt bin ich es wert, dass sie mir treu bleibt. Aber ich kann ihr nicht versprechen, dass ich in 5 Jahren immer noch ein Mann bin, der es wert ist, dass sie mir treu ist. Aber es gibt die dritte stabilisierende Komponente in unserer Ehe, das ist der Jesus. Der Jesus wird es immer wert sein, dass man ihm treu bleibt. Und ich bin überzeugt, die Carole wird in 5 Jahren mir treu sein, auch wenn ich es vielleicht gar nicht mehr wert bin, weil sie will dem Herrn Jesus treu sein. Weil der Jesus es wert ist, dass man ihm treu bleibt. Also es gibt eine dritte, unvorstellbar stabilisierende Komponente in unserer Ehe. Das ist der Jesus. Und die Leute, denen ich das erzähle, bekommen so große Ohrwascheln, wo sie vorher sagen, was ist das für ein altmodischer Lebensstil, den sie erlebt, weil man merkt, sie sehnen sich danach nach einer Treue in ihrem Leben. Das ist ein Faktor, den sie nicht kennen. Und so sind wir aufgefordert, Gottes Eigenschaften in unserem Leben umzusetzen. In 1. Petrus 2 heißt es, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat in sein wunderbares Licht. Also wir sind ein Priestervolk Gottes und wir sollen seine Eigenschaften den Menschen vorleben. Und ich möchte euch ermutigen, die Bibel so zu lesen, auch das Alte Testament, besonders das Alte Testament so zu lesen, was ist Gottes Herz und Gottes Eigenschaft dahinter? Warum gibt es dieses Gebot? Welches Prinzip steht dahinter? Und was ist im Gegensatz mein Herzenszug? Mein Herzenszug ist, dass ich wirklich gefährdet bin, meiner Frau, egal wie liebenswert und wunderbar sie ist, ihr untreu zu sein. In meinen Gedanken, in meinen Blicken, auch in meinen Worten und bisher noch nicht in meinen Handlungen. Aber ich möchte traurig sein darüber, ich möchte hungern und dürsten nach Gottes Treue, dass er und seine Treue in meinem Herzen sie immer mehr breit macht und meine eigene Untreue immer mehr in den Hintergrund gerückt wird. Der Jim Patterson hat in einem Buch, ich glaube es ist Evangelisation, ein Lebensstil, eine Geschichte erzählt, die mich sehr ermutigt hat. Er sitzt im Flugzeug und fliegt eine längere Strecke und die Frau neben ihm will sie mit ihm unterhalten. Und er ist eher verhalten in seiner Reaktion, weil er hat so das Gefühl, sie hat an ihm Interesse. Und sie versucht nur einmal das Gespräch und nur einmal. Und dann macht er so einen Schuss aus der Hüfte und sagt, oder so einen Schuss ins Blaue und sagt, er ist seit vielen Jahren verheiratet und er ist im Reisedienst und predigt sehr viel und er hätte sehr viele Gelegenheiten, seiner Frau untreu zu sein und sie würde es nicht bemerken. Aber er würde es bemerken und er müsste ihr was vorspielen, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Er müsste zu Hause so tun, wie wenn alles in Ordnung ist und nie was passiert wäre. Und er würde es einfach nicht aushalten, ihr Gesicht und ihr sie einfach zu erleben, wo sie das einfach nicht weiß, was er weiß. Und darum wird er, auch wenn sie ihm gar nicht kontrolliert oder beobachtet, will er ihr ein Leben lang treu bleiben. Und die Frau ist komplett fassungslos da im Flugzeug und fragt, sind das für wunderbare Prinzipien? Woher haben sie diese Prinzipien? Und er sagt, die habe ich aus der Bibel. Und sie sagt, erzähl mir bitte mehr davon, weil ich würde gern heiraten, aber ich möchte nicht heiraten, weil alle meine Freundinnen sind verheiratet. Und wenn meine Freundinnen irgendwelche Geschäftsreisen machen oder andere Reisen machen, dann das allererste, was passiert, dass die Männer meiner Freundinnen sich auf einmal bei mir melden, weil sie Zeit haben. Und das ist ihr Bild von Ehe. Sie will nicht so eine Ehe. Aber sie fragt den Jim Patterson, was hast du für Prinzipien in deiner Ehe? Erzähl mir mehr davon. Und im Flugzeug erzählt er ihr noch mehr davon und am Flughafen sieht er dann noch von der Weite diese Gruppe von Freundinnen und quatscht kurz mit ihnen. Und er muss sie dann trennen und er merkt, es ist so schwierig, diese Menschen Gott zu überlassen. Und er kommt, ich glaube, ein Jahr später in diese Stadt und sitzt in der Gemeinde. Und auf einmal sieht er, predigt dort und sieht er in der Reihe vor, daneben ihn, genau diese Frau aus dem Flugzeug sitzen in der Gemeinde. Und er redet sie an und fragt, kannst du dich nur erinnern an unser Gespräch im Flugzeug? Und sie sagt, wie könnte ich dieses Gespräch vergessen? Es hat mein Leben grundlegend verändert. Das war dieser Aspekt des Herzens Gottes, die Treue. Er hat ihr die Treue Gottes vorgelebt und dies hat diesen Menschen dazu bewogen, dass er sich mit Gott und der Bibel beschäftigt. Nur ein ganz kurzer Überflug über das restliche Kapitel, Vers 31, Ehescheidung. Gott steht zu seinen Bünden. Gott trifft mit uns einen Bund oder mehrere Bünde über die Jahrhunderte oder Jahrtausende und er ist nicht bereit, seinen Bund zu brechen. Und das symbolisieren wir mit dem, dass wir uns nicht scheiden lassen. Nur ein bisschen anderer Aspekt wie Ehebruch. Vers 34, unser Ja sei ein Ja. Wir sollen, und unser Nein ist ein Nein. Der Herr Jesus steht zu dem, wie er ist, und das leben wir in der Gemeinde, in unserem Arbeitsalltag, in unserem Nachbarschafts- und Familienalltag, leben wir das vor, dass euer Ja sei ein Ja. Vers 38, biblische Vergeltung. Gott ist ein Gott, der sie auch manchmal benachteiligen lässt. Jesus Christus aufs Kreuz genagelt ist das beste Beispiel. Er ist ein Gott, der sie auch benachteiligen lässt. Und in der Gemeinde und auch in der Familie. Meine Frau ist jetzt keine ungerechte Frau. Und meine Kinder sind auch nicht ungerecht. Aber in einer Familie mit 5 Kindern muss ich mich als Ehemann, in einer konservativ geführten Ehe, muss ich mich manchmal benachteiligen lassen. Unser Familienleben läuft nicht so, wie es ich gern möchte. Und ich bin Älteste in einer Gemeinde, aber in meiner Gemeinde läuft es auch nicht so, wie es ich gern möchte, obwohl ich Gemeindeleiter bin. Ich möchte die Eigenschaft Gottes vorleben, dass ich mich manchmal einfach benachteiligen lasse. Und ich wünsche mir das für eure bayerischen Gemeinden, dass wir Christen oder ihr oder wir Christen sind, die manchmal einfach auch sich benachteiligen lassen, dass bei anderen, bei der Schlange, beim Grillfleisch weiter vorne steht oder was immer für Ungerechtigkeiten in der Gemeinde bestehen, dass wir bereit sind, sie manchmal benachteiligen zu lassen. Und letztendlich, ab Vers 43, er ist ein Gott, der sogar seine Feinde liebt und die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und über Ungerechte. Und wir sehen 6 Eigenschaften Gottes und im Gegensatz unser menschliches Herz. Und wir sehen den ersten Teil von Matthäus 5, ihr nun sollt vollkommen sein, ihr sollt die Eigenschaften Gottes vollkommen umsetzen, ein nach oben offenes Werteideal, das wir eintauschen wollen gegen ein Regelwerk der Pharisäer oder der Regelwerk der Zeugen Jehova. Und wir sollen eigentlich Gottes vollkommene Eigenschaften umsetzen. Und das sollten wir in unsere Gemeinden predigen, unsere Kinder predigen, aber gleichzeitig braucht man Matthäus 5,3. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich komme mehrmals am Tag zum Vater und sage, Vater, ich bin gescheitert, bitte vergib mir, ich habe dir nichts zu bringen. Und er richtet mich wieder auf und gibt mir die Kraft und den Mut, wieder seinem hohen Ideal nachzufolgen.